Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Einen schönen guten Morgen wünscht Ihnen Christian Röther. Friedrich Schorlemmer ist tot. Das ist gestern Mittag bekannt geworden. Der evangelische Theologe war auch bedeutender Bürgerrechtler in der DDR. Eine profilierte Stimme aus Ostdeutschland. Sie hören gleich einen ausführlichen Nachruf. Vorher fragen wir aber, wie hat die israelische Zivilgesellschaft auf den 7. Oktober reagiert? Vor allem mit anpackender Solidarität, auch über die Grenzen von Religionen und Weltanschauungen hinweg. Das sagt die Autorin Anita Hafiz. Mit ihr spreche ich jetzt hier in den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Danke fürs Einschalten. Der 7. Oktober 2013, der ist in die Geschichte Israels, 2023 natürlich, der ist in die Geschichte Israels eingegangen als Schwarzer Schabbat. Terroristen aus Gaza haben da Israel überfallen an diesem Tag. Sie haben mehr als 1.100 Menschen ermordet, Tausende verletzt und vergewaltigt und außerdem 250 Menschen entführt. Und viele dieser Geiseln sind noch immer in den Händen der Hamas. Und der Krieg Israels gegen die Hamas, der dauert ja auch nach wie vor an. Viele Menschen in Israel sehen das Handeln ihrer Regierung in diesem Konflikt sehr kritisch. Umso größer ist aber die Solidarität in der israelischen Zivilgesellschaft. Die Menschen nehmen die Dinge selbst in die Hand, und zwar Menschen aus allen gesellschaftlichen Strömungen. So beobachtet es zumindest die israelisch-österreichische Autorin Anita Hafiz-Horina. Mit ihr bin ich jetzt telefonisch verbunden. Guten Morgen nach Netanya, nördlich von Tel Aviv.
Guten Morgen, Herr Röther.
Frau Hafiz-Horina, für ein Buch, das demnächst erscheint, haben Sie 17 Menschen porträtiert. Die engagieren sich in Israel seit dem 7. Oktober auf ganz unterschiedliche Weise. Ist Ihnen eine dieser Begegnungen besonders im Gedächtnis geblieben?
Also ich muss sagen, dass alle 17 Protagonistinnen und Protagonisten meines Buches für mich wirklich Vorbilder sind. Aber da wir uns in einem religiösen Kontext, in einer religiösen Sendung hier unterhalten, würde ich gerne eine ultraorthodoxe Frau, Hanna Irom, benennen, die eine Organisation gegründet hat, Iron Sisters. Sie hat 1200 streng religiöse Frauen mobilisiert, die dann einfach nur geholfen haben, und zwar Frauen von Reservistinnen, die ja monatelang alleine geblieben sind, und sie haben für sie gekocht, sie haben die Kinder betreut, sie haben die Wohnungen geputzt, was immer notwendig war. Sie haben zum Teil bei diesen Familien geschlafen, weil die Frauen Angst hatten. Und dieses Projekt setzt sich weiter fort auf einer wöchentlichen Basis, also nicht mehr auf dieser täglichen Basis, aber auf einer wöchentlichen Basis. Und Hanna Irom hat etwas gesagt, was mich sehr beeindruckt hat, nämlich, dass wenn man unseren Lebensentwurf respektiert als ultraorthodoxe Frauen, dann können wir einen großen Beitrag zur israelischen Gesellschaft leisten.
Diese Familien, die da von Hanna Irom betreut worden sind und ihren Mitstreiterinnen, das waren dann ja vermutlich säkulare Familien, ja, oder nicht so streng religiöse Familien, weil sonst würden die Männer ja nicht in der Armee dienen. Das heißt, die streng orthodoxen Frauen sind in weniger religiöse oder gar nicht religiöse, ja, Familien gegangen. Würden Sie sagen, insgesamt ist der sehr religiöse Teil und der säkulare Teil der Gesellschaft in Israel näher zusammengerückt nach dem 7. Oktober?
Ich meine, die israelische Gesellschaft ist eine sehr zerstrittene Gesellschaft. Das muss man im Alltag durchaus sagen. Aber der 7. Oktober war ein so großes Trauma und eine so furchtbare Zäsur, die eine riesige Welle der Hilfsbereitschaft, der Menschlichkeit und der Solidarität ausgelöst hat. Und da mussten die Menschen quasi, um ihre Projekte umsetzen zu können, ihre politischen und sozialen Differenzen beiseite legen, was ja auch im Übrigen in der Armee der Fall ist, ja, weil Soldaten müssen sich aufeinander verlassen können. Und genau dieses Prinzip hat hier funktioniert. Es war so auch eine Art Überlegungsstrategie, ja,
Aus einer deutschen Perspektive, da nehmen wir die israelische Gesellschaft vielleicht oft ein bisschen vereinfacht wahr, nämlich gespalten in die religiösen, also orthodoxe Jüdinnen und Juden auf der einen Seite und auf der anderen Seite die säkularen. Was und wen übersehen wir dann?
Ich glaube, was Sie übersehen, sind die Grauzonen. Und das ist mir ein Anliegen in meiner Arbeit als politische Bildnerin, genau diese Grauzonen, diese Nuancen, dieses breite Spektrum darzustellen. Und deswegen gebe ich auch immer wieder einzelnen Stimmen Ausdruck durch meine Bücher. Und es ist eben nicht alles schwarz und weiß. Ja, es gibt sehr viele Konflikte zwischen religiösen und säkulären und jüdischen Israelis und arabischen Israelis. Aber dennoch gibt es auch sehr viel Zusammenhalt, wenn man vor so einer Katastrophe steht wie der 7. Oktober. Und das ist nun mal eine Katastrophe, die noch nicht beendet ist. Ja, wir dürfen nicht vergessen, dass hunderttausende Menschen evakuiert waren. Bis heute sind es noch, glaube ich, 60.000, 70.000, die im eigenen Land Flüchtlinge sind. Die müssen ja auch versorgt werden. Und der Staat macht nach wie vor nicht genug. Und deswegen springt die Zivilgesellschaft immer wieder ein.
Sie haben ganz am Anfang des Gesprächs schon gesagt, und Sie schreiben es auch in dem Buch, dass die Menschen, die Sie da porträtieren, allesamt Vorbilder sind aus Ihrer Sicht. Und es gibt, das schreiben Sie auch, wirklich unzählige Initiativen in der Zivilgesellschaft in Israel, jetzt gerade in diesem vergangenen Jahr, vorher sicherlich auch schon, aber jetzt noch mal umso mehr. Würden Sie sagen, die israelische Gesellschaft ist eine besonders vorbildliche Gesellschaft?
Ich weiß nicht, ob sie vorbildlich ist, obwohl einige der Interviewgebenden das auch ansprechen, dass sie möchten eine vorbildliche Gesellschaft sein. Aber sie ist sicher eine Gesellschaft, in der Hilfe für andere schon von Anfang an, also schon im Kindergarten lernen das die Kinder. Ja? Und das ist etwas, was in der israelischen Gesellschaft bei allen Gruppen sehr stark verankert ist. Ja, in den Kibbuzim ist es selbstverständlich, dass die Kinder schon ab jungen Kindesalter einen Teil ihrer Freizeit damit verbringen, anderen zu helfen. Ja. Und damit wachsen die Menschen hier auf. Und insofern ist das etwas, was sehr, sehr tief liegt und sehr leicht abrufbar ist.
Auch säkulare Israelis, das schreiben Sie, die beziehen sich in ihrem Engagement teils explizit auf die jüdische Tradition und die Religion. Einer erwähnt etwa den Propheten Jesaja. Ist die jüdische Religion eine Quelle auch säkularer Solidarität in Israel?
Das glaube ich schon, nicht unbedingt im religiösen Sinne, aber sicher im kulturellen Sinne. Juden in der Diaspora haben sich auch immer sehr, sehr geholfen. Ja, es gibt ja auch diesen Spruch, jeder Jude ist für den anderen verantwortlich. Ja. Dazu gehört übrigens auch die Freilassung von Freikauf von Geiseln. Das ist ein religiöses Gebot. Ja. Also ich denke schon, dass das eine Inspiration ist, was nicht heißt, dass diese Menschen nach den Regeln der Religion leben. Aber es ist immer wieder ein sehr intensiver Bezugspunkt, manchmal bewusst und manchmal unbewusst.
Jeder Jude ist für den anderen Juden verantwortlich, das haben Sie gerade zitiert. Jetzt leben in Israel ja aber auch nicht-jüdische Menschen. Sie porträtieren in Ihrem Buch auch eine palästinensische Christin, die eben in Israel lebt, israelische Staatsbürgerin ist, also Israelin ist, auch dort geboren ist. Wie steht es seit dem 7. Oktober um die Solidarität zwischen jüdischen Israelis und palästinensischen, arabischen Israelis?
Ich denke, dass, also zumindest von den Recherchen, die ich gemacht habe, wurde auch bei den arabischen Israelis viel getan. Zum Beispiel, ich habe zwei arabische Projekte in meinem Buch. Die wenden sich beide an die beduinische Bevölkerung, die zum Teil in sehr schwierigen Verhältnissen lebt und zum Beispiel auch keine Schutzräume hat. Ja. Und diese arabischen NGOs engagieren sich, aber sie haben auch sehr viele jüdische Freiwillige. Ja. Und genauso wie es bei den jüdischen NGOs, bei einigen auch arabische mit Hilfe gibt und nicht zu sprechen davon, dass am 7. Oktober mehrere Beduinen, zum Beispiel die jungen Menschen vom Nova Festival, in mehreren Runden sind sie gefahren und haben sie gerettet.
Das heißt, auch diese Solidarität zwischen arabischen und jüdischen Israelis, die ja, könnte man aus einer deutschen Perspektive vermutlich stärker wahrnehmen, als das uns im Bewusstsein ist bisher.
Ja, denke ich schon. Wie gesagt, es ist ein Teilaspekt. Ja, immer, worüber wir reden, ist immer nur ein Teilaspekt und nicht das ganze Bild. Aber das gilt auch genauso für die Schwarz-Weiß-Wahrnehmungen.
Das sagt Anita Hafi-Forina. Vielen Dank für diese Einblicke in die israelische Gesellschaft.
Ich danke Ihnen.
Und das neue Buch von Anita Hafi-Forina, das trägt den Titel Solidarität heißt Handeln, die israelische Zivilgesellschaft nach dem Massaker vom 7. Oktober 2023. Das Buch erscheint Ende September bei der Bundeszentrale für politische Bildung. Hier ist der Deutschlandfunk mit der Sendung Tag für Tag. Eine Stimme, die hier in den vergangenen Jahren immer wieder zu hören war, das ist die von Friedrich Schorlemmer. In den vergangenen Jahren war es allerdings ruhig geworden um ihn. Er habe alles gesagt, hat er mal gesagt, und er wolle sich nicht immerzu wiederholen. Außerdem litt Schorlemmer zuletzt unter Demenz und unter Parkinson. Und am Montag ist er jetzt in Berlin gestorben, im Alter von 80 Jahren. Friedrich Schorlemmer war evangelischer Theologe. Bekannt geworden ist er aber vor allem als Bürgerrechtler in der DDR. Seit Ende der 60er Jahre hat er sich da engagiert in der Opposition. Und berühmt ist eine ikonische Aktion aus dem Jahr 83. Da ließ Schorlemmer ein Schwert umschmieden vor laufenden Kameras zu einer Pflugschar. Mein Kollege Henry Bernhard hat Friedrich Schorlemmer im Lauf der Jahrzehnte mehrfach getroffen und erinnert jetzt an ihn.
Ich bin immer noch in diesem Sinne ein Ostdeutscher geblieben, als ich versucht habe, in diesem Lande das, was ich gemacht habe, nicht formal zu machen. Ich war also nie in diesem Sinne ein DDR-Bürger. Aber ich war in diesem Sinne auch nie ein Westdeutscher. Denn das vornehme Schwindeln im Westen habe ich auch nicht gelernt. Ich bin immer noch kein Westbürger.
Friedrich Schorlemmer ging lieber voran, als dazuzugehören. Er liebte es, sich einzumischen, starke Thesen zu formulieren. Er provozierte, weil er nicht anders konnte. Er liebte die Sprache, ihre Wirkmacht. Auf den Staat, aber auch auf seine geneigten Zuhörer. Und auf die, die ihn ablehnten.
Das soll die Heilige Schrift sein. Was stehen da für Geschichten drin? Wenn Sie am Anfang ankommen und bis zum 1. Königebuch Kapitel 2 gekommen sind und Ihren Glauben noch nicht verloren haben, hat Sie der Heilige Geist besucht. Denn was da bisweilen zu lesen ist, ist keineswegs heilig und gut, schön und wahr oder gar göttlich und human. Was berichtet wird, ist Spiegel menschlicher Irrungen und Wirrungen. Auf dem Weg ins gelobte Land stehen Menschen an, nicht Feinde. Aber die hatten damals eine ganz einfache Logik, wer wen. Das war die einzige moralische Frage, wer überlebt dabei im Machtkampf. Und wer die Frage nicht stellt, den nennen die Zyniker Gutmenschen.
Schorlemmer war ein Prediger vor dem Herrn. Ein Moralist, der um die Schwäche des Menschen, auch seiner eigenen, wusste. Auf die Frage, welches der 10 Gebote ihm am schwersten zu befolgen sei, antwortete er, alle. Schorlemmer war ein begnadeter Alleinunterhalter.
Ja, Wo kommen Sie her, Herr Schorlemmer?
Aus Deutschland.
Ja, nein, wo sind Sie geboren? In welchem Nest?
Es steht überall, ich bin in Wittenberg geboren.
Stimmt aber nicht, habe ich mir erzählt.
An der Elbe, das ist natürlich ein Unsinn. Ich bin in Wittenberge geboren, liegt auch an der Elbe. Und dann steht dann drin in der Zeitung, ich sei sehr bodenständig. Das heißt, der Depp ist nie aus diesem Nest rausgekommen. Ja? So, dabei stamme ich aus der Altmark.
Schorlemmer hat in seiner Jugend miterlebt, wie es in der jungen DDR zuging. Wie Eltern von Freunden verhaftet wurden, wie Bauern fliehen mussten, wie Angst und Gewalt die russische Besatzungsherrschaft prägten. Dennoch sah er seine Kindheit als eine glückliche an. In der Familie, bei der Feldarbeit, in christlicher Zuversicht.
Für meine Kindheit war dann noch wohl bedeutsam, dass ich schon sehr früh schon mich meiner Haut wehren musste als Pastorenkind. Ich musste, seit ich denken kann, musste ich für die Kirche gerade stehen. Für deren Untaten besonders natürlich. Auch blieb ja kaum ein Tag aus damals. Wenn Kirche dran war, drehten sie sich zu uns um. Wenn die Inquisition dran war oder Thomas Münzer oder was weiß ich. Von wegen, bist du gegen Walter Ulbricht? Bist du gegen unsere Regierung? Gehst du gegen den Frieden? Ja, so direkt, so war das. Das ist keine Karikatur. Er sagte, du musst dich immer seiner Haut wehren. Ich weiß, was ein Paria ist.
Friedrich Schorlemmer wurde, wie schon sein Vater, Pfarrer. Erst Studentenpfarrer in Merseburg, dann 30 Jahre lang Pfarrer in Wittenberg. Zuerst am evangelischen Predigerseminar, dann als Studienleiter der Evangelischen Akademie Sachsen-Anhalt. Dabei war er immer politisch. Protestierte 1968 gegen die neue Verfassung der DDR und die Niederschlagung des Prager Frühlings. Nicht immer zur Freude seiner Vorgesetzten in der evangelischen Kirche.
Richtig ist, dass es auch einige Kirchenvertreter gab, die die staatliche Sprache dergestalt aufnahmen, dass sie sagten, wie damals Manfred Stolpe, die Kirche ist kein Oppositionslokal. Das ist ein Satz, der ist auch aus der spielerischen Formulierungslust gekommen, aber er ist sehr fatal, er ist sonst fatal. Das heißt, haha, sowas nicht. Da muss jeder sich fragen, sind wir schon oppositionslokal?
Zur Legende machte Schorlemmer eine Aktion zum Kirchentag 1983. Ein Schmied, Stefan Nau, engagiert in der Wittenberger Friedensgruppe der evangelischen Kirche, wollte die Losung der Friedensbewegung sichtbar machen, Schwerter zu Pflugscharen. Schorlemmer gab ihm und sich die Bühne.
Und das wollten wir dann mal mit unserem Friedenskreis zusammen machen.
Umsetzen, die Worte in Taten.
Das müssen mindestens 1000 Leute gewesen sein.
Der Schmied Stefan Nau erinnerte sich 20 Jahre später.
Das hat sich natürlich lange ausgezögert, also zwei Stunden. Was musste er nur aufhören, weil Mutter Schorlemmer und andere rezitiert hat und was er Bibel vorgelesen.
Dann können wir auch verzichten auf das geschundene Wort Frieden.
Ich musste halt immer unterbrechen und das Eisen warm halten.
Es gab eine wunderbare, eine glückhafte Stimmung und wir wussten immer nicht, ja, wann greifen die ein. Ne? Und sie griffen nicht ein. Heute sagt man, der Schorlemmer hat schon immer genau begriffen, wie man sich inszeniert. Nee, stimmt nicht. Ich wollte und wir wollten in der Gruppe, dass wir das für die Leute dort machen. Und von daher ging das dann um die Welt und hatte eine Wirkung bis heute, dass sich die Legende herausbildet, die Aktion Schwerter zu Pflugscharen stamme von mir. Also, ja, wie willst du dich dagegen wehren? Versuche ich immer wieder.
Spätestens mit dieser Aktion hatte sich Schorlemmer weiter exponiert und vorgewagt als die meisten anderen in der DDR. Obwohl er sich nicht sicher sein konnte, dass der Schutz der Kirche so weit trägt, so weit hält. Immer stärker engagierte sich Schorlemmer in den 80er Jahren in der Opposition in der DDR, in der Umweltbewegung und für den Erhalt seiner Heimatstadt Wittenberg. Der Theologe und Sozialwissenschaftler David Begrich schätzte Schorlemmers Mut.
Vor 1989 war er sicher einer der wesentlichen Impulsgeber für die DDR-Opposition, weil er eine wortmächtige Stimme war, weil er auch programmatisch denken konnte und das auch wollte. Das war ja nicht allen gegeben, die da tätig waren. Und er hat in diesem doch sehr stark auch immer wieder innerkirchlich geprägten Diskurs, hat er den Kopf rausgestreckt.
Dabei vermochte es Schorlemmer wie kaum ein anderer, die Räume der Kirche und der Opposition aufeinander zuzubewegen und sie voneinander profitieren zu lassen.
Also er war sicher jemand, der theologisch sehr scharfsinnig nachgedacht hat, aber eben nicht im Elfenbeinturm, sondern immer entlang von gesellschaftspolitischen Konflikten. Er hatte die Fähigkeit, theologisch zu sprechen, so dass es auch Menschen verstanden, die sehr weit weg waren von Kirche und Theologie. Und ich glaube, es gibt keine andere Formulierung von ihm, als die, dass er am 4. November 1989 in Berlin bei dieser großen Demonstration, da paraphrasiert er das, was sein Herkommen ist, nämlich Martin Luther. Er steigt ein mit dem Satz, aus Wittenberg kommend.
Aus Wittenberg kommend erinnere ich Regierende und Regierte, also uns alle, an ein Wort Martin Luthers. Lasset die Geister aufeinander prallen, aber die Fäuste haltet stille.
Diesem Credo blieb Schorlemmer treu, der sich im Wiedervereinigungsprozess und danach immer wieder einmischte, widersprach, zu Mäßigung aufrief, auch und gerade in der Auseinandersetzung mit den gestürzten SED-Machthabern. Und in der Frage, wie umgehen mit den Stasi-Akten. Schorlemmer plädierte für ein Freudenfeuer, in dem die Akten ungeöffnet und ungelesen verbrennen. Er verteidigte diese Haltung unter anderem auf dem alternativen Juristentag 1991 in Hannover.
Unsere Vergangenheit greift nach uns. Fast täglich findet sie neue Opfer. Die Demontage wird auch bald mich noch erreichen. Wenn es so weitergeht, werden die Tragödien, die beim Offenlegen der Stasi-Tätigkeit ausgelöst werden, die Tragödien noch übertreffen, die die Stasi selber ausgelöst hat. Bisheriges Offenlegen wurde oft zum unmenschlichen Entblößen.
Viele warfen ihm damals vor, er habe sich verrannt, lasse die Opfer ungesühnt, die Täter davonkommen. Wolfgang Thierse, früherer Bundestagspräsident, hat ihm damals heftig widersprochen, verstand ihn aber.
Nun ja, er neigte dazu in dem Überschwang des Befreiungserlebnisses und erfüllt von der biblischen Botschaft der Versöhnung auch denen zu vergeben, die Übles und Schlechtes getan haben. Da hat er sozusagen dieses vielleicht leichtsinnige Wort, man müsse da ein großes Freudenfeuer anzünden. Er neigte immer zum großzügigen Umgang mit den Akteuren der SED.
Schorlemmer ging nie in die große Politik, engagierte sich im demokratischen Aufbruch in der SPD in Wittenberg, wurde aber zu einer wichtigen gesamtdeutsch wahrgenommenen Stimme des Ostens.
Der war so ein Mutmacher. Nach dem Fall der Mauer, das war eine schwierige Zeit, in der viele Leute in der ostdeutschen Gesellschaft nach Orientierung gesucht haben. Und da war er wirklich jemand, der Mut gemacht hat, den Leuten auch Selbstbewusstsein zugesprochen hat, ohne ihnen nach dem Mund zu reden.
Eitelkeit wurde Schorlemmer vorgeworfen, Geltungssucht. Manchmal schillerte er. Eine Figur, die es heute so nicht mehr gibt. Vielleicht, so Wolfgang Thierse, weil die Zeit eine andere ist.
Diese Situation der Unfreiheit, der Ängstlichkeit, des Grauen, die brauchte eine Person, die gewissermaßen da ausbrach und in einer symbolischen Aktion etwas zur Sprache brachte, ohne Worte, aber im Bild, die dann unseren Aufbruch ins Wort setzte. Das war eben die Stunde für den großen, wortgewaltigen Prediger Friedrich Schorlemmer.
Wie heißt es heute, wer so denkt, ist ein Warmduscher oder ein Weichei? Oder ein Sensibelchen oder ein Träumer? Und das Schlimmste ist dann, der ist ein Gutmensch. So. Aber wir dürfen uns auch wiederum von solchen Etikettierungen halt nicht irritieren lassen. Also, oder ich gebe zu, ich bin Warmduscher. Ja. So, lieber sagen, ja, ich bin Warmduscher.
Der Theologe und Bürgerrechtler Friedrich Schorlemmer ist am Montag im Alter von 80 Jahren in Berlin gestorben. Porträtiert hat ihn mein Kollege Henry Bernhard. Und das war die Sendung Tag für Tag für heute. Die Redaktion hatte Andreas Mein. Heute Abend gibt es noch mehr aus Religion und Gesellschaft hier im Deutschlandfunk. Dann geht es um den katholischen Indio-Missionsrat in Brasilien. Der will die indigene Bevölkerung unterstützen und setzt sich auch auseinander mit der historischen Schuld der Kirche. Die Sendung hören Sie ab 20.10 Uhr im Radio oder auch in der Deutschlandfunk-App. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit der Sendung Agenda, heute mit Henning Hubert. Es geht dann um Wasserstoff und dessen Potenzial für die Energiewende. Bis jetzt im Studio war Christian Röther. Danke Ihnen fürs Dabeisein.